C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Am 7. Oktober 2020 hat die ÖFSE ein Webinar abgehalten zum Thema Quo Vadis Europa? EU-Entwicklungspolitik nach Covid-19. In der heutigen Ausgabe von C3 Radio berichten wir darüber. Es begrüßt Sie Jürgen Plank. Miteinander diskutiert haben Imme Scholz, Soziologin und stellvertretende Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, DIE. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Sustainable Development Goals, globale Umweltpolitik, Klimapolitik und Klimawandel. Weiters Robert Kappel vom Institut für Afrikastudien der Universität Leipzig. Und Johannes Trimmel, er ist Präsident von Concord, dem Verband der europäischen humanitären Hilfs- und Entwicklungseinrichtungen in Brüssel. Concord repräsentiert rund 2600 Nichtregierungsorganisationen. Der Hintergrund zum Webinar-Thema. Die Covid-19-Krise hat für die Länder des globalen Südens gesundheitliche und ökonomische Folgen, auf die die internationale Staatengemeinschaft und die Europäische Union rasche und effektive Antworten finden müssen. Der nationalstaatliche Fokus der politischen Reaktionen auf Covid-19 hat zu einer weiteren Schwächung internationaler Zusammenarbeit geführt. Daher müssen sich die Politikerinnen in Europa die Frage stellen, ob die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO im globalen Süden überhaupt noch erreicht werden können. Welche Formen internationaler Kooperation braucht es und welche realistischen Initiativen gibt es derzeit dafür? Angesichts von Covid-19 droht den afrikanischen Ländern neben den gesundheitspolitischen Herausforderungen vor allem eine massive Wirtschaftskrise und ein Anstieg von Armut. Wie können die EU-Afrika-Beziehungen neu gestaltet werden? Und was bedeutet der europäische Green Deal in Bezug auf die zukünftige Entwicklungszusammenarbeit? Zunächst konstatiert Imme Scholz erste Folgen der Corona-Krise.
Und was sich natürlich jetzt ganz massiv auswirkt, ist durch die Corona-Krise, dass der multilaterale Verhandlungsprozess unterbrochen ist. Ich glaube, das ist eine ganz unmittelbare und sehr negative Wirkung, die man schon mal konstatieren kann von der Corona-Krise, dass die Klimavertragsverhandlungen nicht stattgefunden haben, nicht stattfinden werden, erst in über einem Jahr, dass auch die Zwischenverhandlungen nicht stattgefunden haben und dass auch die Sitzungen zu den SDGs, also zum High-Level Political Forum in New York, haben virtuell stattgefunden. Ich war da bei einem Panel dabei der offiziellen Verhandlungen und das war einfach eine sehr deprimierende Erfahrung, weil da eine unheimlich statische Veranstaltung rüberkam, wo eben die Regierungsvertreter, die dann reagieren konnten, ihre vorbereiteten Statements abgelesen haben und keinerlei wirkliche Auseinandersetzung und Diskurs stattgefunden hat. Das Einzige, womit diese Treffen ja überhaupt begründet werden können. Also das war mir jetzt wichtig am Anfang, diese Parallelität der Krisen von Corona und Klima oder Nachhaltigkeit, die ist so nicht gegeben. Und deswegen, denke ich, ist eben die politische und ökonomische Bewältigung dieser Krisen auch unterschiedlich zu verstehen.
Außereuropäische Länder wie Vietnam, Laos und Kambodscha haben Corona besser eindämmen können wie so manches westliche Industrieland, so Imme Scholz.
Die wirtschaftlichen Folgen und die sozialen Folgen der Bekämpfungsmaßnahmen der Pandemie, also die Unterbrechung globaler Wertschöpfungsketten, aber auch die Nachfrageeinbrüche, die sind natürlich erheblich. Diese wirtschaftlichen Einbrüche schränken natürlich sowohl die Handlungsfähigkeit der Entwicklungsländer selber auf die Pandemie zu reagieren, also eben soziale, also Abmilderungsmaßnahmen finanzieren zu können, den Unternehmen unter die Arme greifen zu können, so wie das eben die EU jetzt ja in dieser Solidaraktion innerhalb der EU getan hat. Und gleichzeitig begrenzen sie natürlich auch die Möglichkeiten der Entwicklungsländer, diesen Strukturwandel, den ja die EU weiter angehen will mit dem European Green Deal, das muss man sich klar machen, den auch in Angriff zu nehmen. Also der Economist hat neulich veröffentlicht, dass die Industrieländer im Schnitt 10% ihres Bruttoinlandsprodukts aufwenden für die Bewältigung der sozioökonomischen Folgen der Corona-Pandemie und auch für Konjunkturprogramme. In Ländern mit mittlerem Einkommen sollen es 3% sein und bei LDCs, wenn überhaupt, 1%. Das Risiko besteht, dass der Abstand, der sich jetzt zwischen Industrie- und Entwicklungsländern wieder ausweitet, durch die unmittelbaren Folgen der Corona-Pandemie, dass das sich verfestigt, weil eben Entwicklungsländer noch weniger Zugang haben werden zu den Mitteln, um öffentliche Investitionen in diesen Strukturwandel, also in die Bewältigung der Krise, aber auch in den Strukturwandel, der mit dem European Green Deal in vielen Bereichen angesprochen ist, anzugehen.
Für zukünftige Herausforderungen und den Ausbau von Strukturen könnten die sogenannten Entwicklungsländer wegen Corona schlechter aufgestellt sein.
Und aus meiner Sicht ist das eben eine der zentralen Anforderungen an die Entwicklungspolitik, an die Entwicklungszusammenarbeit, in diese Lücke zu gehen. Also die Lücke nicht nur zu beschreiben, als wir müssen die unmittelbaren Folgen bewältigen, dabei die Länder unterstützen, sondern dieses, was jetzt Building Back Better genannt wird oder Green Recovery, das ist eine Aufgabe, die verknüpft werden muss mit der Bewältigung der Folgen. Also aus meiner Sicht ist das die zentrale Aufgabe in den nächsten, wahrscheinlich im ganzen mittelfristigen Finanzrahmen. Also in den 7 Jahren, die vor uns liegen, wird das zentral sein.
Zum Abschluss Ihres Statements sagt Imme Scholz.
Vielleicht noch ein Punkt, warum ich glaube, dass die EU abgeholt werden kann mit einem Diskurs, der nicht auf Entwicklungspolitik nur abzielt, sondern der darauf abzielt, dass die EU in der Lage ist, ein überzeugendes Kooperationskonzept zu haben für eine Herausforderung, die gleichzeitig universell ist, also wo also EU genauso herausfordert, sich zu verändern wie die Entwicklungsländer. Europäische Klimapolitik und Klimakooperation ist ja schon universell angelegt. Ja? Also wenn man sich das anschaut, dann hat die EU nach dem Debakel in Kopenhagen 2009, hat sie massiv investiert in den Aufbau neuer Allianzen, gerade mit Entwicklungsländern. Ja, also sie hat es mit den Small Island Developing States gemacht, sie hat es auch mit Afrika gemacht, aber auch mit Lateinamerika und mit den großen Entwicklungsländern auch. Und sie hat eben verstanden, dass sie mit isolierten entwicklungspolitischen Finanzierungsangeboten alleine diese politische Unterstützung, die sie brauchte für das Pariser Klimaabkommen, nicht erreicht hat. Die Klimafinanzierung war wichtig, aber sie musste von ernsthaften politischen Initiativen begleitet sein. Und ich glaube, dass es diesmal genauso ist. Und die Cotonou-Verhandlungen, es muss gelingen, dass das EZ nicht verharrt in diesen veralteten Strukturen von Nord-Süd, einer Aufteilung der Welt in Nord und Süd. Das ist im Pariser Klimaabkommen überwunden worden. Das ist auch in der 2030-Agenda überwunden worden. Und ich glaube, dass es zentral ist, dass es die EU schafft, mit Afrika da auch auf einen neuen Nenner zu kommen. Und dafür muss sie aber auch bereit sein, dem Muster ihrer handelspolitischen Verhandlungen mit Afrika abzukommen. Also die EPAs haben wir hier noch nicht genannt, aber die gehören, glaube ich, auch zu dem Erbe, das da nicht besonders hilfreich ist.
Der Afrika-Spezialist Robert Kappel von der Uni Leipzig befasst sich in seinem Webinarbeitrag unter anderem mit der Frage, wie die Beziehungen zwischen Afrika und Europa weitergehen könnten.
Ich möchte ein paar Dinge zur wirtschaftlichen Kooperation sagen, weil es vielfach den Anschein hat, als ob China schon den afrikanischen Kontinent aufgekauft habe. Immer wieder tauchen solche Berichte auf und die sind alle vollkommen falsch. 32% des Handels Afrikas findet mit Europa statt. Aus Sicht der Europäer ist allerdings Afrika extrem unbedeutend. Nur 1% des Handels Europas finden mit Afrika statt.
Insgesamt passieren nur 2% aller weltweit getätigten Investitionen pro Jahr in Afrika. Zu Corona in Afrika sagt Robert Kappel.
Afrika hat wesentlich weniger Fälle, hat auch viel weniger Lockdown, hat die Krise auch in vielen Ländern gut bewältigt, mit Ausnahme Südafrika. Da gibt es sind schwere Probleme aufgetreten. Afrika ist sozusagen aufgrund der asymmetrischen Einbindung in die Weltwirtschaft besonders stark von den Krisen in der OECD-Welt, Europa, China und den USA betroffen. Und das macht sich an allen Indikatoren deutlich. Wann immer Afrika wieder auf den Stand von 2019 kommen kann, das lässt sich überhaupt nicht absehen im Moment. Das hängt ja von sehr vielen Bedingungen ab. Aber was wir eindeutig sagen können, ist, Afrika erleidet Angebots- und Nachfrageschocks. 20 Millionen Arbeitsplätze sind jetzt schon im Laufe des Jahres verloren gegangen. Also extreme Verschlechterung der Situation. Die Exporteinnahmen haben sich drastisch reduziert, beispielsweise in Nigeria um 60% in anderen Ländern nicht ganz so deutlich, aber ähnliche Zahlen. Die Pandemie, kann man sagen, führt vor Augen, wie fragil und volatil Afrikas Ökonomien sind und auch Gesellschaften sind. Und sie verdeutlicht auch nochmal die extremen Abhängigkeiten von Marktschwankungen in anderen Teilen der Welt, also nicht innerhalb Afrikas. Dann könnte man ja selbst überlegen, wie man weitergeht, sondern vor allem globale Nachfrageveränderungen, Preisschwankungen, Finanzzuflüsse verändern sich und vor allem auch die Entscheidungen, beispielsweise über die Gestaltung von Lieferketten, findet bei den Key Players, also in den OECD-Ländern oder in China statt.
In Bezug auf die Zukunft sagt der Afrika-Spezialist Robert Kappel.
Wir kennen ja alle diese Abkommen, ich will jetzt nicht im Detail eingehen, von den Lomé-Abkommen bis zum Cotonou-Abkommen, die gemeinsame Joint Africa-EU-Strategie aus dem Jahr 2007. Jetzt haben wir zwischendurch auch noch andere Konzepte gehabt, aber jetzt in diesem Jahr wurde die neue Partnerschaft begründet mit dem Konzept, der auf dem Weg zu einer umfassenden Strategie mit Afrika, also Towards a Comprehensive Strategy with Africa. Dieses ist ein Dokument, was die Europäische Union mit der Afrikanischen Union verhandeln will. Und hier muss man leider sagen, diese Maßnahmen, die dort vorgelegt werden, das ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Europäische Union, dass sie überhaupt sowas bereit ist vorzulegen. Es ist wirklich keine Abkehr von dem, auch was Imme Scholz schon betont hat, von den althergebrachten Ideen. Und vor allem, was mir aufgefallen ist, es klammert immer die zentralen Fragen aus. Also Armut kommt in dem Bericht schon fast gar nicht mehr vor. Es fokussiert sich auf Digitalisierung.
Die Exportmöglichkeiten afrikanischer Länder in die Europäische Union sollten verbessert werden, so Kappel. Er relativiert den Impact europäischer Investitionen auf den Arbeitsmarkt in Afrika durch die
gerade 140.000 Arbeitsplätze pro Jahr geschaffen werden, aber 20 Millionen Menschen streben jährlich auf die Arbeitsmärkte. Also muss das ja sowieso eine Aufgabe der afrikanischen Unternehmen sein und der afrikanischen Regierung, für mehr Beschäftigung zu sorgen. Und die Europäer können sich sozusagen nur eingliedern in diesen Prozess, um einen Beitrag auch zu Wissenstransfer, Technologietransfer und so weiter zu leisten.
Europa kann mit Investitionen das Jobproblem in Afrika nicht lösen, resümiert Robert Kappel. Damit zu Johannes Trimmel und seinem Diskussionsbeitrag im Webinar vom 7. Oktober 2020.
Ich fürchte, dass die Entwicklungszusammenarbeitsmittel stagnieren oder eher zurückgehen werden, einfach weil sozusagen so viele Investitionen im jeweiligen Inlandsbereich getätigt werden, dass es nicht leicht sein wird, sozusagen noch zusätzliche Gelder für die internationale Zusammenarbeit zur Verfügung zu stellen.
In Bezug auf Bildung und Corona im globalen Süden sagt Johannes Trimmel.
Und wir wissen, wie bei uns die Lockdowns und so weiter, was das für Auswirkungen gehabt hat. Ich würde jetzt wagen, dass Auswirkungen in Bangladesch, wo seit März die Schulen zu sind und man nicht weiß, ob sie im Jänner aufmachen werden oder nicht, oder auch in Kenia, wo in den letzten 8 Monaten kein Schulunterricht stattgefunden hat, was das für Auswirkungen auch für den Bildungssektor bringt, sind aus meiner Sicht wesentlich dramatischer als bei uns und es gibt wenig Diskussion darüber. Da gibt es innerhalb dieser 100 Milliarden Euro, die sozusagen für das globale Europa vorgesehen sind, eine Linie, die heißt Global Challenges, wo es genau um sozusagen große globale Programme im Bereich Bildung, Gesundheit und sozialen Schutz geht. Das war budgetiert mit 3 Milliarden Euro, also einen relativ bescheidenen Betrag im Vergleich zu den 68 Milliarden, die für die bilaterale Kooperation mit Ländern im Sinne von Sektorschwerpunkten und politischen Schwerpunkten budgetiert worden sind. Und es gibt derzeit keine Diskussion darüber, diesen Topf zu erhöhen, mit Ausnahme, dass das Europäische Parlament versucht, hier eine Erhöhung zu erreichen. Aber weder von der Kommission noch vom EU-Rat gibt es hier Initiativen.
Trimmel weist auf einen entwicklungspolitischen Trend innerhalb der EU hin.
Es ist auch bezeichnend, dass die Generaldirektion Entwicklung ja nicht mehr so heißt, sondern sie heißt Generaldirektion International Partnerships. Und wenn man sich die Infografik schon von Anfang dieses Jahres anschaut, dann fallen zwei Dinge auf. Das eine ist, direkt unter der Überschrift steht eine geopolitische Kommission, ein stärkeres Europa in der Welt. Das klingt ja für mich nach wie vor viel mehr nach Paternalismus und Patenschaft, wie es schon der Professor Kappel gesagt hat, und nicht nach echter Partnerschaft. Und das zeigt sich dann auch in den 5 Pfeilern, die da festgehalten sind als die Schwerpunkte. Und das sind eben genau die 5 Schwerpunkte der Kommission insgesamt, nämlich Green Deal, Digitalisierung und Datentechnologien, Wachstum und Jobs, Migrationspartnerschaften und Governance, Peace and Security. Jetzt hätte man annehmen können, dass auch im Sinne der Reflexion über die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen man vielleicht überlegt, ob diese 5 Pfeiler noch in ihrer Schwerpunktsetzung ihre Wichtigkeit haben, ob da nicht Dinge fehlen, die auch schon genannt worden sind, die in Richtung Strukturwandel gehen, die Richtung im Sinne einer Investition in lokale Wirtschaften gehen, die im Sinne eben Sozialschutz, im Sinne Grundversorgung, Gesundheit, Bildung geben. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit in den letzten Tagen bekommen informell geplante neue Organisationsstruktur dieser Generaldirektion für internationale Partnerschaften. Die ist noch nicht offiziell und auch nicht beschlossen noch. Aber was sich hier zeigt in diesem Organigramm, ist genau ein Widerspiegeln dieser 5 Pfeiler, sogar noch etwas verstärkt. Also die Schwerpunktsetzung auf Green Deal und da würde ich auch sagen, sozusagen mit schon einem Schwerpunkt zu sagen, wie unterstützen wir auch europäische Wirtschaft, um sozusagen über Investitionen in Klima und so weiter hier zu profitieren. Also da gibt es schon noch eine sozusagen Eigenagenda auch über eben eine eigene Direktorat, wo es um digitale Agenda geht, wo es um ein Direktorat, wo es um Finanzierung, Investments und Jobs geht und so weiter. Und dann gibt es eines von 8 Direktoren, das übrig bleibt, um sich um Human Development, Migration, Governance und Peace zu kümmern. Das zeigt schon eine deutliche Verschiebung. Die SDGs kommen in der Form gar nicht vor, außer dass es eine Unit gibt oder ein Directorate for Sustainable Development Policy, das aber eine koordinierende Funktion hat und keine policy-setzende Funktion hat. Und interessanterweise auch gibt es seit neuestem oder wird es geben für den Generaldirektor dieses Direktorats 4 Principal Advisors, die sozusagen außerhalb der Struktur stehen. Und die eine ist um Sustainable Growth and Jobs, einer am Green Deal und einer für Digital and Data Technologies und einer für Emerging Donors. Also alle die Bereiche, die eigentlich nach den EU-Verträgen für Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, Development Cooperation enorm wichtig wären im Sinne Armutsbekämpfung, im Sinne Politikkohärenz, sind eigentlich in relativ sozusagen untere Ebenen verschoben und nicht mehr on top der Agenda. Und das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen, dass unsere derzeitigen Trends, und die waren da vor Covid-19, aber haben sich aus meiner Sicht nicht verändert oder zum Teil sogar verstärkt, dass wir Trends haben weg von Armutsbekämpfung als Ziel, dass es wesentlich stärker sozusagen wieder um Europas wirtschaftspolitische und außenpolitische Interessen geht, dass die Investitionen in funktionierende Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssysteme nicht mehr auf der Priorität ganz oben steht und dass eigentlich so die tatsächliche Verknüpfung von Umwelt, von Ökologie, von Sozialem, von Wirtschaft, so wie sie eigentlich in der Agenda 2030 drinnen steht, mehr und mehr von der Agenda rutscht.
Sagt Johannes Trimmel von Concord. Ein weiterer Teil des Webinars steht für Diskussionsbeiträge aus dem Publikum offen.
Mein Name ist Bernhard Tröster, ich bin auch Mitarbeiter bei der ÖFSE, unter anderem für die Themen internationaler Handel und Rohstoffentwicklung. Ich glaube, dass da dieser Einfluss Chinas schon sehr, sehr wichtig ist, auch für die europäische Strategie, weil natürlich auch diese Fokussierung einerseits auf Rohstoffe sozusagen diese Probleme von rohstoffabhängigen Ländern nochmal verstärkt, dort wirklich Industrialisierungsinitiativen aufzugreifen. Und das andere Interessante ist, glaube ich, bei diesen chinesischen Engagements auch, dass es ganz andere Wege gibt von teilweise auch privaten chinesischen Akteuren, die eben sozusagen auch für den lokalen Markt auch plötzlich produzieren. Also Dinge, die man von anderen Investoren, wo man immer in Global Value Chain Dynamiken und Exporten, Importen redet, eigentlich gar nicht so gibt. Also dieser Einfluss, glaube ich, ist schon wichtig. Wie stehen denn die Chancen bezüglich der kontinentalen Freihandelszone? Also wie erfolgreich kann das sein, wenn schon in den einzelnen regionalen Abkommen irgendwie diese Handelsliberalisierung und so weiter schon sehr schleppend vorangegangen ist?
Dazu Robert Kappel.
Es wird lange dauern, es wird ein langer Prozess sein, aber es ist das erste Mal entschieden worden, dass so etwas passieren soll. Die Zölle sollen fallen. Man wird Institutionen errichten, um den Handel innerhalb Afrikas zu erhöhen, komparative Vorteile besser nutzen zu können und damit auch zur Wohlstandsmehrung beizutragen. Das heißt ja nicht, dass die regionalen Verbünde wie ECOWAS oder SADC oder East African Community überflüssig sind, aber sie werden sich in diesen Prozess einbinden. Man sieht, es wird lange dauern, aber es ist ein Schritt, der lange diskutiert wurde und der jetzt als Basis auch genommen werden sollte für die Kooperation der europäischen Länder mit den Afrikanern.
Sagt Robert Kappel von der Uni Leipzig zu einer etwaigen panafrikanischen Freihandelszone. Abschließend fragt Moderator Michael Obrowski die Diskutantinnen nach positiven Trends und Ausblicken zum Thema EU-Entwicklungspolitik nach Covid-19. Imme Scholz.
Ich wollte noch mal einen Punkt aufnehmen, den Herr Trimmel gemacht hatte mit den SDGs und dem Verschwinden der SDGs aus den offiziellen Reden. Für mich ist das nicht so ein ganz einheitliches Bild, weil ich mich auch immer frage, wenn ich jetzt Nachhaltigkeitspolitik als übergeordnetes Ziel, ja, voranbringen will, tue ich das, indem ich immer überall SDG sage oder tue ich das, indem ich die wesentlichen Inhalte vorantreibe? Und der European Green Deal behält ja wesentliche Inhalte bei und benennt die auch. Die soziale Dimension ist zu schwach ausgebildet, das würde ich auch sagen, und die internationale Solidaritätsdimension auch. Aber gleichzeitig glaube ich, dass wir vieles in der Entwicklungspolitik ja nur erreichen können, wenn sich die generellen Koordinaten ändern. Zuzugestehen, es ist für die afrikanische Entwicklung und damit auch für Europa besser, die afrikanische Integration, die afrikanische wirtschaftliche Kooperation zu befördern, als an diesen EPAs festzuhalten. Das wäre ein wirklicher Fortschritt. Da hätte man dann Freiräume erreicht. Das würde ja voraussetzen, dass man auch in den multilateralen Entwicklungsbanken anders spricht, dass man eben sagt, diese Orientierung auf den globalen Weltmarkt ist nicht das Allheilmittel für wirtschaftliche Entwicklung vor Ort. Da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht etwas ist, wofür man die EU noch gewinnen kann.
Robert Kappel sagt abschließend:
Ich glaube, die Erfahrung mit strategischen Partnerschaften mit China, mit Indien, auch mit Russland zeigen, dass wenn es Verhandlungspartner gibt, die auch etwas in die Waagschale zu werfen haben, wie das bei China ja offenkundig ist, dass das zu Verhandlungen führt, wo man sich drüber streitet über ein Thema, ob das Investitionsschutzgesetzgebung ist, ob es Maßnahmen sind, um illegale Transfers von multinationalen Unternehmen zu minimieren und so weiter. Dass dies für Europa gut ist, wenn es einen starken Partner auf der anderen Seite hat. Alle die vorherigen Vereinbarungen, Yaoundé, Lomé, Cotonou, die wurden ja mehr oder weniger von den Europäern geschrieben, von der Kommission dann abgesegnet und dann war es das. Aber heute geht das so nicht mehr und das ist ein gutes Zeichen.
In seinem Schlussstatement bezieht sich Johannes Trimmel noch einmal auf die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO, kurz SDGs.
Ich bin ja wirklich froh, dass nicht SDGs in jedem Dokument steht. Das Schlimmste ist, wenn man lauter Dokumente hat, wo das immer drin steht, aber eigentlich es nicht sozusagen dann gelebt wird. Und ich denke, meine Hoffnung ist halt, dass sozusagen die Grundbasis dessen, was auch in der politischen Absichtserklärung drin ist, in den SDGs und die drei Dimensionen gleichwertig, dass die wirklich sozusagen das politische Handeln bestimmen. Und da haben wir noch einen Weg vor uns, glaube ich. Und das ist sicher etwas, wo wir uns auch als Zivilgesellschaft Akteure aktiv einbringen können. Das Zweite, wo ich optimistisch bin, ist, man ist immer in einer kurzfristigen Situation drin, aber langfristig sozusagen entwickeln sich ja Dinge. Ne? Und es gibt immer Kurven auf und ab. Und weil das Thema EPAs gefallen ist, ich erinnere mich, während der österreichischen EU-Präsidentschaft 2006, das ist es jetzt doch schon ein paar Jährchen her, hat damals der Staatssekretär Winkler in Österreich gesagt, die EPAs müssen wir jetzt in 6 Monaten abgeschlossen haben. Jetzt sind wir 14 Jahre später. Und es hat doch einiges an weiteren Diskussionen und Überdenken gegeben. Und das hängt für mich auch stark zusammen mit Multilateralismus, weil wir können jetzt natürlich sagen, wir sind jetzt in einer Krise des Multilateralismus. Wir haben eine gemeinsame globale Herausforderung und finden keine gemeinsame globale Antwort. Aber ich glaube, in der Krise und auch mit dem sehr isolationistischen und nationalistischen Agieren einiger Staaten bekommt auch der Multilateralismus wieder eine Chance, weil mehr und mehr Leute auch sehen, ich kann nicht globale Situationen Land für Land bekämpfen. Und das stimmt für Covid und das stimmt für Klima und so weiter. Also ich bin da gar nicht unoptimistisch. Und zwei letzte Punkte. Das eine ist, dass wieder mehr über Ungleichheit geredet wird und dass tatsächlich die politische Agenda hinaufklettert. Und das letzte Punkt, es ist schon auch gut zu sehen, sei das Fridays for Future, sei das auch in den Ländern jetzt während der Pandemie, wie viele Leute sich artikulieren und dieses Artikulieren auch wahrgenommen wird, nämlich auch bis hin in Zivilgesellschaft, bis hin in ländliche Gebiete. Also es entsteht sowas schon wie auch eine sozusagen Einforderung einer Auseinandersetzung von unten. Und das macht mich auch optimistisch.
Abschließende Hinweise. Auf www.ofse.at findet man Papers zum Thema Entwicklungspolitik und Handelspolitik. Und auch in der C3-Bibliothek kann man dazu recherchieren. C3 Radio gibt es wieder in einem Monat, dann zu einer Online-Veranstaltung über Venezuela, die am 17. November stattfinden wird. Informationen dazu und zu allen Organisationen und Angeboten im C3-Zentrum für internationale Entwicklung findet man auf www.zentrum3.at. Dort und auf der folgenden Website kann man alle Sendungen von C3 Radio nachhören: c3radio.potspot.de. Folgen Sie auch der ÖFSE gerne auf Facebook. Informationen zu Concord gibt es auf www.concordeurope.org. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.